Hallo, lieber Mindset-Mensch. An dieser Stelle gibt es fürs Intro dieser Folge gar nicht so viel zu sagen. Die erste Folge mit dem Basti ist letzte Woche erschienen, nun folgt Teil 2. Wir hoffen, dass euch der erste Teil schon inspiriert hat. Ich glaube, der zweite hat nochmal einige coole Sätze, einige coole Gedanken mit am Start und in diesem Sinne viel Spaß in der Folge. Eine Sache gibt es denn doch noch zu ergänzen, und zwar werden wir nach dieser Folge mal für 4 Wochen, das heißt einen Monat Pause machen. Somit habt ihr Zeit, die alten, in Anführungsstrichen, Folgen noch nachzuhören, vielleicht euch nochmal ein, zwei Gedanken über die Inhalte zu machen. Wir werden auf Instagram aktiv sein, so viel sei verraten, und ansonsten geht es dann im Dezember mit neuen Gästen, mit neuen Titeln, mit neuen Folgen weiter. In diesem Sinne, viel Spaß in der Folge, viel Spaß mit Basti und wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao.
Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and you.
Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Ja, wir haben eben schon verstärkt über dieses soziale Gefüge, über Umfeld gesprochen. Dazu würde mich mal interessieren, so, du bist jetzt als digitale Nomade weltweit unterwegs. Wie hast du für dich das Thema Freundschaften definiert? Und es gibt häufig so diese Mythen, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wenn ich jetzt mal so in deine Geschichte gucke, waren da nicht so viele 5 Menschen, von denen du der Durchschnitt hättest sein wollen. Also wie stehst du A zu diesem Umfeldgedanken und dann B, wie sind Freundschaften für dich heute durch deine Lebensweise geartet?
Also zum einen, meine ganzen Jugendfreunde, die kamen halt durch Basketball. Ne? Und als Basketball für mich dann weggefallen ist aufgrund der OPs, da hat man dann halt relativ schnell gemerkt, wie wenig man eigentlich mit Freunden der letzten 15 Jahre über den Sport hinaus gemeinsam hat. Und ich denke, dass es dann nicht irgendwie eine krasse OP braucht oder sowas, um vielleicht mal zu hinterfragen, wie viel davon ist einfach nur Gewohnheit? Warum hänge ich eigentlich mit den Leuten ab? Und ich finde es super, super spannend, wenn man, sagen wir, ihr habt diese 5 Freunde. Und einfach mal die Frage zu stellen, sag mal, warum sind wir eigentlich befreundet? Oder warum bin ich dein Freund? Warum bin ich dein Freund? Ich glaube, da starrst du erstmal in total perplexe Gesichter und die müssen selber erstmal überlegen, so, keine Ahnung, krass, wir sind halt einfach schon lange befreundet. Ja? Aber in Wirklichkeit, also mach das mal, das ist super krass. Das ist mega schwer, ne, weil die Leute halt erstmal denken, was ist mit denen jetzt? Ne? Aber das so runter zu tracken, dass man dann halt auch, also es kann eben dann Freundschaften auch total verfestigen, wenn die Leute sagen, ey, ich schätze das an dir, ich finde das mega inspirierend an dir, so wie du deinen Weg gehst, oder, ne? Was auch immer die Leute dann zu euch sagen. Ne? Aber das ist halt so der krasse Reality-Check. Ne? Und mir war es dann halt so, meine Freunde waren, als ich dann diesen Schritt gegangen bin, die Uni abzubrechen und sagt so, ich will online arbeiten und dies und das. Man würde eigentlich denken, dass junge Leute das halt eher cool finden und sagen, hey, keine Ahnung, ob es klappt, Basti, aber do your thing und wenn es klappt, cool und wenn nicht, hey, hast du immerhin probiert. Ne? So zum Status quo kannst du immer zurück, meiner Meinung nach. Deshalb gerade in Deutschland, wir haben ja nichts zu verlieren. So, du wirst nicht obdachlos, du wirst nicht verhungern. So, überleg mal, für wie viele. Damit bist du ja schon irgendwie Top 1% der Welt. Ne? Also, wo du dich um nichts sorgen musst. Du hast ja wirklich keinen Grund, Angst zu haben. Meiner Meinung nach. Und dann habe ich halt so ein bisschen so diese Kritik, dass meine Freunde dann sagten, also es hat dann so angefangen mit, wir sind sonst halt irgendwie zweimal die Woche oder sowas abends weggegangen, irgendwie was trinken gehen, gemeinsam essen. Ich war jetzt nicht so der krasse Partygänger oder sowas. Aber es war halt so, dass ich meinen Blog starten wollte und ich hatte 0 digitalen Backgrounds. Keine Ahnung, wie ich eine Domain registriere und WordPress und blablabla. Und dann habe ich mir das halt 3 Monate bis zum Erbrechen selber reingeballert durch YouTube-Tutorials und irgendwelche Online-Kurse und dergleichen. Und ich habe halt gerade mit 30 zum zweiten Mal in die Uni geschmissen. Ich musste jetzt halt irgendwie was auf die Beine stellen. Und die Jungs haben dann halt immer gesagt, so, ah, du bist gar nicht mehr am Start, lass mal heute Abend weggehen. I say, sorry, Jungs. Ich muss mich hier auf meinen Arsch setzen und ich muss hier irgendwie was gebacken kriegen. Und sie haben es halt immer negativer genommen, wenn ich ein weiteres Mal abgesagt habe. Und dann halt so, ah, oh, du lässt uns hier voll hängen. Und dann habe ich dann halt irgendwann so die Gegenfrage gestellt. So, ihr lasst euch hängen bei was? Es bringt halt weder euch noch mich auch nur einen Zentimeter voran, mich 2 bis 3 Mal die Woche zu treffen, um was trinken zu gehen, um über alte Zeiten zu sprechen, um über Sport zu labern, über irgendwelche Partys und irgendwelche, keine Ahnung, Mädelsgeschichten oder wie kacke ihr alle euren Job und euren Chef findet. So, da war ich dann halt einmal ein bisschen sauer und vielleicht so ein bisschen überspitzt oder sowas. Und das haben die halt sehr, sehr persönlich genommen. Aber sorry, wenn ihr kein Verständnis dafür habt, dass ich gerade etwas machen möchte, um meine eigenen Umstände zu verbessern. Weil das sollten Freunde doch unterstützen, in meinen Augen. Ne? So, das dann halt zu der alten Geschichte von Freunden in Deutschland. Ich habe immer noch ein paar Freunde in Deutschland, nicht mehr sonderlich viele und ich bin eben auch nicht mehr so häufig da. Und ich denke, dass wir können als Menschen eben auch nur eine gewisse Anzahl an qualitativen Beziehungen führen mit Menschen, ne? Weil wir eben nur ein gewisses Maß an Zeit haben. Und wenn man dann eben unternehmerisch tätig ist und generell irgendwie ein Macher ist, der halt ständig irgendwelchen Ideen nachgehen möchte oder sich weiterbilden möchte, lesen kostet Zeit, Podcasts hören kostet Zeit, Podcasts produzieren kostet Zeit, alles Mögliche kostet einfach Zeit und deshalb muss man sich selbst einfach ganz klar werden, wofür möchte ich diese investieren? Ne? Und ich muss sagen, für mich ist wirklich einer der wichtigsten Punkte geworden, dass ich selbst mein bester Freund bin und dass ich genauso mich auch selbst behandle. Das heißt, wenn ich merke, ich möchte etwas lernen, ich möchte meine Umstände, ich möchte mein Leben verbessern. Und das ist ja so ein Pursuit, das ist ja so ein Streben. Da gibt es kein Endgoal. Ne? Du bist ja nicht als Mensch irgendwann fertig. Das heißt, es erschließen sich halt immer wieder neue Felder, die für dich interessant werden. Und dann sage ich, okay, gehe ich jetzt mit meinen Leuten irgendwie auf Akte oder setze ich mich heute Abend hin und lese einfach was zu dem Thema, weil ich richtig Bock drauf habe. Und das mag jetzt vielleicht für ein paar Zuhörer so klingen, so, ist der Basti jetzt da irgendwie allein in Thailand und hat keine Freunde? Nein, überhaupt nicht. Ich hab haufenweise Freunde hier. Was heißt auch haufenweise? Ich habe wirklich eine super coole Truppe hier in Chiang Mai. Und das andere Ding ist halt, ich habe mich hier zum Beispiel auch mehr oder minder niedergelassen, weil mir dann hinterher ein soziales Umfeld auch wieder temporär ein bisschen wichtiger geworden ist, weil ich habe eine Handvoll sehr, sehr gute Freunde, die ich alle auf Reisen kennengelernt habe, die genauso leben, die auch ortsunabhängige Unternehmer sind. Und guess what? Die reisen natürlich auch. Das heißt, wir sind halt regelmäßig so 2 bis 3 Mal im Jahr, nehmen wir uns halt gemeinsam an irgendeinen coolen Ort für einen Monat zusammen irgendwie eine super coole Hütte und verbringen da eine gute Zeit und coworken ein bisschen und uns machen einfach so ein bisschen so ein Check-up, ne? Was so alles passiert ist und uns haben einfach eine großartige Zeit. Aber die Leute sind eben auch ortsunabhängig unterwegs und die reisen dann eben auch weiter. Das heißt, wenn man wirklich irgendwie ein regelmäßigeres Umfeld haben möchte, dann ist es schon sehr, sehr hilfreich, an einem Ort länger zu bleiben. Und Chiang Mai ist für mich einfach so der Ort, mit der Zeit lebst du eher sowieso so ein Konzept von Multilokalität. Du hast dann so deine paar Lieblingsorte auf der Welt, an die du regelmäßig zurückkehrst, wo du dich wohlfühlst, wo du dich ein bisschen auskennst und für mich war das dann halt irgendwie Chiang Mai meistens. Ich bin hier halt so oft wieder hin zurückgekommen, dass ich dann halt entschieden habe, okay, ich kaufe ein Haus hier und jetzt habe ich eben noch hier dieses Coworking, Co-Living-Konzept aufgebaut. Schräg gegenüber sitzen jetzt ein Mitbewohner hier. Ich habe einfach gesagt, das, was ich sonst mit meinen Kumpels so 2 bis 3 Mal pro Jahr an einem anderen Ort mache, warum hole ich mir das nicht selbst vor die Haustür? Und habe jetzt halt hier in einem Gebäude, ist ein ziemlich großes Gebäude, wir haben 4 Schlafzimmer, einen riesengroßen Gemeinschaftsbereich, ein sehr, sehr großes Office und haben hier einfach eine großartige Zeit. Und trotzdem können hier halt Leute auch einfach auf Monatsbasis bleiben. Es ist immer so eine Rotation an coolen Leuten, die dann halt hier reinkommst, die dann auch irgendwie einen anderen digitalen Background haben und hier einfach so gemeinsam so ein paar Ideen sharen und sowas. Und deshalb so der Punkt oder eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn ich ein Gefühl habe von etwas, was ich mir wünsche, dann lohnt es sich manchmal so ein bisschen um die Ecke zu denken. Ich hätte jetzt sagen können, okay, ich glaube, ich muss jetzt wieder mehr reisen, weil dann kann ich mehr Zeit mit Gleichgesinnten verbringen. Stattdessen habe ich gesagt, mir tut es gut, hier zu sein, aber dieser Aspekt, so dieses Community-Ding, das fehlt mir halt irgendwie. Also wie verbinde ich das? Ja, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich miete ein großes Haus und richte das entsprechend ein und hole mir die Leute einfach ins eigene Haus. Also gewissermaßen die eigenen Luxusprobleme eben zu lösen. Ne? Und die Leute denken immer so, oh krass, jetzt hast du irgendwie da Coworking Space und sowas. Und ich würde das gar nicht so dann unbedingt so nennen, dass ich jetzt sage, weil wenn Leute denken, der Basti hat jetzt einen Coworking Space aufgebaut, das klingt jetzt halt so, voll dem großen, nach der voll der großen Unternehmung, so hardcore professionell mit Venture Capital und ne, so richtig Kohle reingesteckt. Und nee, ich habe einfach ein cooles Haus auf dem Facebook Marketplace hier gefunden. So läuft das hier in Thailand irgendwie am besten. Und fand das Haus einfach cool und das war nicht weit von meinem eigenen Haus und habe dann gesagt so, ja okay, ich unterschreibe da jetzt einen Mietvertrag für 2 Jahre und musste hier nicht groß renovieren, aber habe hier ein bisschen eingerichtet und gehe halt hier in digitale Nomaden-Facebook-Gruppen, die hier lokal sind und poste hier ab und an dann halt die Fotos rein. Ich habe keine Website dafür gebaut, oder weil ich kriege regelmäßig Nachrichten, ja, wo kann ich das denn buchen und sowas. Ich will gar nicht, dass Leute das jetzt irgendwie einfach direkt buchen können, dass ich jetzt irgendwie so voll die Infrastruktur habe. Ich bin kein Hostel. Ne? Ich möchte wie bei einer klassischen WG mit den Leuten halt erstmal ein Gespräch führen, ob wir halt klicken, ob wir auf einer Wellenlänge sind, weil ich mache mir ja nicht mein eigenes Wohnen kaputt, indem ich hier hin zum Kunst einziehen lasse. Ne? Mhm. So deshalb, das ist eine total simple Sache gewesen. Aber die Leute denken immer, dass es irgendwie total krass ist. Deshalb, der Punkt ist einfach, die Dinge sind fast nie so kompliziert, wie wir es am Anfang
sagen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar geht am 1.11. am Sonntag unser neues Projekt Socks to Success online. Was es genau damit auf sich hat und warum unser Co-Gründer Tobi Beck, der dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff ist, mit involviert ist und wieso wir und er glauben, dass Socken und Erfolg demnächst ganz, ganz eng zusammengehören sollen, erfahrt ihr ab dem 1.11. auf unserem Instagram-Channel Socks to Success oder auf der Website socks2success.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut und ja, wenn euch das Konzept interessiert, dürft ihr natürlich auch sehr, sehr gerne Teil der Community von S2S werden. In diesem Sinne, viel Spaß weiter im Podcast.
Ich habe noch mal eine kurze Frage, einen Schritt zurück zu dem Thema Freundschaft. Wie hat sich dann also du hast jetzt gerade gesagt, so irgendwann hast du gemerkt, dieses 2-3 Mal die Woche irgendwie was trinken gehen, auf Achse sein und so, das war irgendwie nicht mehr das, womit du dich identifizieren kannst. Ich finde, und darüber haben Herr Schulze und ich auch sicherlich schon häufiger mal gesprochen, so manchmal ist es schwierig, gerade so in der Schiene, in der wir uns bewegen, wird man ja auch schnell zu jemandem, der alles immer nur output-orientiert, mehrwert-orientiert, alles muss optimiert laufen. Mein Alltag und mein Tag muss Stunde für Stunde mega geil und durchgetaktet sein und so weiter und so fort. Deswegen kommt für mich nochmal so ein bisschen die Frage auf, okay, wie definierst du dann für dich heute eine optimale Freundschaft? Nochmal ganz explizit gefragt. Und ich werfe jetzt von meiner Seite nochmal so rein, so egal wie fleißig ich bin, wie viel Output ich generiere, ich egal wie sehr ich darauf aus bin, mein Leben zu optimieren, genauso gibt es mir halt genau auch super viel, manchmal einfach zu sagen, Jungs, geil, heute ist Samstag, ich habe nichts mehr vor, lass uns richtig durch den Tisch drehen.
Also zum einen, das Leben geschieht immer in Phasen. Ne? Zum Beispiel, dass viele Unternehmer sagen, okay, ich power jetzt halt mal irgendwie für ein paar Monate richtig durch. Und dann hast du aber auch wieder so eine kreative Recharge-Phase. Ne? Mhm. Was meine Freundschaften heute ausmacht, ist, dass ich mit Leuten befreundet bin, die das alles nachvollziehen können, wenn ich mal sage, ich bin jetzt gerade in einer Deep-Work-Phase, ne? Wo ich jetzt einfach sage, ich power jetzt einfach mal durch und keiner nimmt sie krumm. Ne? Mhm. Weil man trifft doch irgendeinen wunden Punkt, wenn jemand es persönlich nimmt, wenn jemand es persönlich nimmt, dass du gerade an dir selbst arbeitest oder an etwas arbeitest, was für dich wichtig ist. Wenn jemand nicht akzeptieren kann, was die Prioritäten sind, die ich mir setze, dann denke ich nicht, dass man dann mit der Person befreundet sein sollte. Oder dann lässt es einen zumindest diese Freundschaft hinterfragen. Ne? Das heißt nicht, dass man nicht dann mit Leuten, die dann am Anfang vielleicht kein Verständnis dafür haben, nicht mal darüber reden kann, warum es sie denn so fühlen lässt. Ne? Weil das Ding ist, ich versuche auch grundsätzlich Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ne? Wenn ich mir gewisse Freiheiten rausnehmen möchte, also überhaupt, dass man es so nennen muss, Freiheiten rausnehmen, dass ich mal Dinge machen möchte, die ich wähle zu tun. Das, so sollte es ja eigentlich sein, meiner Meinung nach. Das heißt, warum möchte denn jemand, dass ich Zeit mit der Person verbringe, wenn ich gerade aber eigentlich was anderes machen möchte? Du willst doch nicht, dass du da bist und die Person hat irgendwie das Gefühl, dass du gar nicht da sein willst. So, ne? Und deshalb, Dinge persönlich zu nehmen, ist für mich halt sowieso total sinnbefreit, weil entweder ich nehme etwas persönlich, weil die Person mich in einer Hinsicht oder in Hinsicht auf eine Sache reflektiert, wo sie einen wunden Punkt trifft. Dann ist der wunde Punkt aber meine eigene Unsicherheit. Das heißt, ich muss etwas daran tun und es nicht persönlich nehmen, dass die Person mir was Böses möchte. Oder die Person hat eine komplett verquere Auffassung und dann kann ich halt einen ruhigen Dialog eingehen und mit der Person darüber sprechen, weil ich muss es auch dann nicht persönlich nehmen, weil sie hat ja nicht recht. Also dann kann es mich doch eigentlich gar nicht treffen. Ja. So, deshalb, für mich, Dinge persönlich zu nehmen, ist halt generell irgendwie total vermurkst oder total fragwürdig. Ich möchte mit Freunden zusammen sein, die das Streben nach Verbesserung von dir selbst als Individuum befürworten, weil Freunde haben doch im Sinn, dass du wirklich die auch wenn es abgedroschen klingt, die beste Version von dir wirst. Weil wenn ich mit mir selbst mehr im Reinen bin oder wenn ich selbst mehr zu der Person werde, die ich sein möchte, dann bin ich im Umkehrschluss auch ein besserer Freund. Ne? Weil ich einfach so die Version von mir, also weil ich nicht einfach irgendwas, untergrabe oder stets das Gefühl habe, eigentlich wollte ich noch das machen, aber ich fühle mich jetzt nicht verpflichtet, gerade hier zu sein, damit ich ein guter Freund bin. Das finde ich sehr, sehr paradox.
Ja, wenn man jetzt sich dein Leben so anschaut, und dann will ich gerne die Facette nochmal ansprechen, so, du sitzt in einem total coolen großen Haus in Thailand, du redest hier über Dinge, wo man jetzt erstmal nahelegen würde, dass du sehr glücklich bist mit deinem Leben und dass du auch vor allem eine innere Reise durchlebt hast, genau. Und wie kamst du so zu dem Punkt, also ich schätze dich jetzt so, wenn ich jetzt dein 30-jähriges Ich sehen würde, hätte ich da einen sehr vielleicht verbitterten oder sehr verbitterten Menschen vor mir so. Wie kam jetzt so diese innere Reise zustande, dass du gesagt hast, okay, neben diesem ganzen Geld verdienen und örtlich unabhängig sein, was man nach außen hin sieht, so, was hat sich innerlich bei dir getan, dass du umgedacht hast und vor allem, was hast du dafür getan? Waren es die Bücher, waren es die Podcasts, so, was hat so dazu geführt, dass du so dein Mindset in die Richtung verändert hast?
Also vor 5 Jahren hatte ich nicht sonderlich viel Selbstbewusstsein, weil das Einzige, wodurch ich Selbstbewusstsein erlangt habe, was Basketball war, war ja plötzlich nicht mehr da. Das heißt, plötzlich bist du wie ein leeres Gefäß, das ich erstmal wieder füllen muss, um auf irgendwas stolz sein zu können. So. Dann, meine Freundschaften waren ja auch nur davon abhängig. Ne? Irgendwie, und das war den meisten Menschen so, die Validation, die Bestätigung von deinem Umfeld zu bekommen. Das heißt, alles, was du machst, egal was du für Klamotten trägst, was du für Entscheidungen triffst, wo du hingehen willst, wohin du in Urlaub fährst, whatever. Das sind ja alles Dinge, zum Großteil sind es Dinge, die man macht, aufgrund von Need for Validation. Ich möchte halt irgendwie, dass Leute mich so und so wahrnehmen. Man kreiert sich selbst halt eine Identität. Ne? Und dieser Rolle will man dann halt auch irgendwie nachkommen, weil es so viel Zeit und Arbeit gekostet hat, diese Identität zu erschaffen. Ne? Das Krasse ist, wir sind nicht, wer wir glauben, wer wir sind. Und wir sind nicht, wer die anderen glauben, wer wir sind. Wir sind, was wir glauben, was die anderen glauben, wer wir sind. Das heißt, wir leben gewissermaßen, ne? Also wir leben gewissermaßen in einer Perception of a Perception.
Mhm. Wow, ja.
Ne? Und das ist vielleicht, muss man vielleicht mal zurückschauen, um das nochmal sinken zu lassen. Aber wir sind, das ist ja genauso wie, wir denken meistens, und da kommt dann eben oft eben auch Depression her. Und Depression ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn es darum geht, sich irgendwie selbst ein Leben zu kreieren, wie man es sich wünscht, weil man da auch wieder hinterfragen muss, ist es wirklich das Leben, das ich mir wünsche, oder ist es die Perception of, wie ich von anderen Leuten gesehen werden möchte. Warum möchte ich denn erfolgreich sein? Warum möchte ich denn X, Y, Z? Weil ich mich dann wirklich besser fühle? Ist das so? Denn meistens ist es nicht so. Ne? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, wie ich eigentlich weitermachen wollte. Aber ich denke, die Frage nochmal, die ursprüngliche Frage war,
wie du das geschafft hast was man jetzt nach außen hin sieht, wo das innerlich begonnen hat, wie das Mindset sich in die Richtung verändert hat.
Das Beste, was mir passieren konnte, war, dass ich halt gesagt habe, aus einer Trotzreaktion, weil keiner Verständnis für den Wunsch, mein Leben zu ändern, niemand hatte das Verständnis, dann war es halt gewissermaßen so der Freifahrtschein für, ich mache das jetzt aus Trotz, weil ich es euch allen beweisen will. Ne? So, das heißt, es war am Anfang so ein bisschen verbittert, aber diese Verbitterung hat auch dazu geführt, dass ich halt dran geblieben bin und dann halt gesagt habe, so, guck mal, was wolle, make this shit work. Und mit der Zeit, je mehr sich dann eben in Anführungszeichen der Erfolg, was es eben für den einen oder anderen dann eben bedeuten mag, Erfolg hat ja verschiedene Gesichter oder Facetten, hatte ich dann mit der Zeit auch immer mehr ein bisschen mehr Ruhe eingestellt, weil man dann halt gesehen hat, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich halt langsam so diesen Rohdiamanten irgendwie ein bisschen schleifen, sodass es dann halt für mich passt oder dass ich dann eben auch so ein paar Sachen, die ein bisschen rough waren, auch in Hinsicht auf Freunde oder Familie oder sowas, hier so ein bisschen die Bogen glätten kann und sowas, weil jetzt bin ich an dem Punkt und dann ist es ein bisschen wie so ein Videogame. Also du spielst halt von Level zu Level und wenn du dann halt den nächsten Level erreicht hast, dann kannst du von da aus halt irgendwie nochmal dreimal sterben oder sowas, aber du startest halt trotzdem da wieder das Spiel, ne? Weil du es bis dahin halt schon geschafft hast. Ne? Und ich denke, dass so viele Leute immer Angst haben, hinter sich alle Brücken abbrennen zu müssen. Und ich denke nicht, dass man das muss. Man muss nicht die Brücken hinter sich abbrennen. Es ist nicht A oder B, aber man muss trotzdem halt über die verdammte Brücke. Ne? Und deshalb ist es dann einfach so die Frage, was für Schritte unternehme ich eben, um mich dazu imstande zu sehen und was sind denn dann eben auch die Dinge, wenn du das dann abgleichst mit der Vorstellung, wie, wir machen alles aufgrund von Gefühlen. Ne? Am Ende des Tages stehen immer Gefühle, heißt auch die Wertschätzung von anderen Leuten oder ich möchte mir einen Porsche kaufen. Warum möchte ich einen Porsche kaufen? Oder Leute wollen Millionär sein. Warum wollen sie Millionär sein? Weil sie eine Vorstellung davon haben, wie es sich anfühlt, Millionär zu sein. Trotzdem gehen so viele Lottogewinner und sowas alle, die dann total miserable und gehen pleite und sind danach total im Arsch und viel schlimmer dran als vorher. Ne? Und ich denke einfach, dass wir realisieren, dass wir selbst jederzeit Herr oder Frau über unsere Gefühle sind, wenn wir halt den Blick nach innen richten, und das klingt jetzt total esoterisch, den Blick nach innen richten und Meditation, ich weiß das alles. Ne? Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung von 5 Jahren sprechen, von ich war komplett am Anfang, ich war komplett rock bottom, wo ich halt mal an einem Punkt war, wo ich einem meiner Gläubiger, bei dem ich Schulden hatte, normalerweise schickt man halt irgendwie einen Brief, wenn man die Rate nicht zahlen kann, und dann ist es normalerweise okay. Und ich hatte an einem Punkt wirklich nicht, das war so ungefähr vor 7 Jahren, ich hatte wirklich nicht die 55 Cent für die Briefmarke. Das ist kein Spaß. Ne? Und war aber auch zu stolz, irgendjemanden zu fragen. Und jetzt über die Zeit 7-stellige Umsätze gemacht und ich lebe jetzt halt hier in Thailand und ich habe hier ein großes Haus und viele andere Dinge, an denen ich mich erfreue und sowas, sodass man halt irgendwie auch sieht, okay, der materielle Part, den habe ich auch irgendwie erreicht, aber der ist trotzdem auch nicht das, was mich jetzt eben zufrieden macht. Und das Ding, die Krux bei der Geschichte ist, jeder, der kein Geld verdient hat, der wird dir sagen, ja, lässt sich immer alles leicht sagen, wenn man irgendwie Geld verdient hat und sowas, dass es nicht alles ist. Und ne? Aber es ist schon, es hat einen Grund, warum so viele Menschen, die super erfolgreich und super reich sind und was das immer wieder sagen. Ich liebe dieses Zitat von Jim Carrey, der sagt, I wish everybody could be rich and famous just to see it's not the answer. Mhm. Ja, und mega. Eine Sache dazu noch, weil ich eben das Thema Depression und sowas angesprochen hatte. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist und du bekommst jeden Tag Nachrichten, wow, sein Leben sieht total geil aus und du inspirierst mich und alle Leute denken, wenn die dein Instagram-Feed sehen, dass dir jeden Tag die Sonne aus dem Arsch scheinen müsste. Ne? Und das ist nicht so. Das ist bei keinem Menschen so. Und das Ding ist halt, die Leute sehen sich so unglücklich und schreiben dir solche Nachrichten, wie toll sie dein Leben finden, weil wir einfach dazu neigen, zu vergleichen. Und wir neigen dazu, unser eigenes Backstage-Chaos mit der Bühnenperformance von jemand anders zu vergleichen. Weil keiner zeigt bei Social Media halt so die ganzen Dirty Work und die langen Nächte und Tränen und Depressionen und Hinterfragungen. Warum mache ich die ganze Scheiße überhaupt? Oder wo man dann halt manchmal an den Punkt kommt, ey, jetzt habe ich irgendwie alle meine Freunde in Deutschland irgendwie vergrault. Wofür eigentlich? Werde ich mit diesem Lifestyle glücklich? Oder dass du manchmal, wo du dann halt hier sagst, okay, ich bleibe in Thailand, dann fragst du dich an manchen Tagen auch, also grundsätzlich, ich bin super zufrieden hier, ne? Aber es gab in der Vergangenheit auch mal Momente, wo man dann denkt so, was zur Hölle mache ich eigentlich hier in Thailand? Ne? So, warum bin ich hier? So, ganz egal, wie gut man dann halt irgendwie die Sprache spricht oder sowas, was habe ich hier eigentlich verloren? So, das ist einfach so die Frage nach dem Sinn, die man regelmäßig mal irgendwie hat. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir sind nur die Beobachter unserer Gedanken. Und sobald man das einmal versteht, wird man plötzlich viel, viel entspannter in jederlei Hinsicht aufs Leben. Weil das, was uns selbst tagtäglich halt Probleme oder die Hölle auf Erden schaffen kann, sind wirklich nur und ausschließlich unsere Gedanken. Weil die Welt da draußen passiert unabhängig von den Menschen. Ja, wir können zwar unsere Lebensumstände hier irgendwie kaputt machen. Die Leute sagen immer, hier save the world und das ist alles. Wir machen uns nur unsere eigenen Lebensumstände kaputt. Das Wasser ist immer noch was, nass, die Sonne wird morgen noch aufgehen. Das heißt, das Einzige, was die Welt uns antut oder das Leben uns antut, sind wir selbst. Sind andere Menschen vielleicht, sagen wir, aber in Wirklichkeit ist ja alles ist ein Spiegel. Wenn ich die ganze Zeit Gutes tue, dann wird mir Gutes geschehen. Wenn ich nicht Gutes tue oder wenn ich grundsätzlich immer nur negativ drauf bin, dann ziehe ich Leute in mein Leben, die ebenso negativ drauf sind, weil wir haben alle Spiegelneuronen und dann beklagen wir uns halt gern in einer Gruppe. Man will eben ein Zugehörigkeitsgefühl haben. Und sobald ich realisiere, dass wir nicht, oder dass ich nicht meine Gedanken bin, weil dann wäre ja jeder zufrieden mit mindestens zwei Persönlichkeiten. Ja? Das fängt schon an mit, boah, ich habe voll Bock, heute Abend Pizza zu bestellen. Nein, ich sollte keine Pizza bestellen, weil ich bin irgendwie ein bisschen chubby geworden oder so. Ne? Und dann, das ist ja schon ein innerer Dialog. Ne? Und ja, dieser innere Dialog, der führt eben dazu, dass wir, oh, jetzt klingelt gerade mein Handy, sorry. Dieser Dialog führt eben dazu, dass wir diese Unsicherheiten haben. Aber sobald wir realisieren, wir sind halt die Beobachter dieser Gedanken und können anhand dieser Gedanken entscheiden, welche Partei oder welche Position wollen wir eigentlich einnehmen. Da ganz kurz fängt halt in meinen Augen richtige Freiheit an.
Eine wichtige Frage vielleicht noch, weil sich viele Menschen einfach fragen, Airbnb-Business ist jetzt häufiger mal gefallen, so was genau hat es damit überhaupt auf sich, so kurz und knackig erklärt? Was heißt das, ein Airbnb-Business zu haben?
Stimmt, gar nicht darüber gesprochen. Ja, das Ganze hat sich für mich so ein bisschen aus einem Luxusproblem ergeben. Ich sagte schon, dass ich nach den Reisen halt irgendwie das Gefühl hatte, ich wollte wieder irgendwo zu Hause sein und habe dann halt gesagt, ich habe 3,5 Jahre nur in Airbnbs gewohnt. Warum werde ich eigentlich nicht selbst zum Gastgeber, wenn ich jetzt schon so multilokal lebe und halt sowieso meistens an die gleichen Orte zurückkehre und miete dort langfristige Apartments und richte die entsprechend so ein, dass sie sich für mich wie ein Zuhause anfühlen, sodass man halt jederzeit wirklich nach Hause kommen kann, ne, buchstäblich nach Hause kommen kann. Und die Frage war dann halt zu Beginn, okay, wie regle ich das, wenn ich nicht da bin, die Bude nicht leer steht und ich dann halt Kosten dadurch habe. Also habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich packe die Dinger dann halt irgendwie auf Airbnb und muss einfach nur gucken, wie ich das so manage. Zunächst war das gar nicht als Businessmodell gedacht. Aber wenn man dann halt viele andere Freunde hat, die ortsunabhängig arbeiten und permanent reisen, dann merkt man halt, wenn man mit denen darüber redet, die finden die Idee alles total geil, weil die sich alle mit der Zeit irgendwie so danach sehen, hier und da mal so ein bisschen Stuff da lassen zu können und einfach, ja, einfach mal ein bisschen länger an einem Ort bleiben zu können. Ne? Und dann habe ich halt relativ schnell entschieden, sehr, sehr tief in das Thema reinzugehen und für mich herauszufinden, wie manage ich das Ganze, wenn ich nicht da bin. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, findet man halt heraus, dass es um das ganze Prinzip von Kurzzeitvermietung einen Haufen Tools und Services gibt, die einem halt ermöglichen, das Ganze aus der Ferne zu steuern und das eben so komplett automatisiert, ohne vor Ort sein zu müssen. Und je mehr sich dann das Ganze herauskristallisiert hat, wie ich das als Methode eben umsetzen kann, und je mehr Leute dann halt gesagt haben, dass sie das Thema interessant finden, habe ich dann halt für mich entschieden, ich dokumentiere das Ganze, weil ich einen Videographer angeheuert hatte, zu dem Zeitpunkt schon seit 7 Monaten, der mit mir um die Welt gereist ist. Und dann dachte ich halt, okay, wenn das Ganze cool aufgeht, so wie ich mir das vorstelle, dass es wirklich profitabel ist, dann haben wir halt hinterher einen Online-Kurs, den wir halt irgendwie verkaufen können. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Am Ende des Tages ging es mir ja nur darum, halt selber wieder eine Bude zu haben. Und das ging halt sehr, sehr gut auf. Ich war halt 3 Wochen nach Unterschrift des Mietvertrags, hatte ich meine ersten Gäste. Ich war 2 weitere Wochen später, war ich 3 Monate im Voraus ausgebucht. Bin sehr, sehr schnell Superhost geworden, war eins der der ganz oben rankenden Airbnbs in der Stadt. Und seitdem ist es halt immer weitergegangen. Es kamen halt neue Objekte hinzu. Es ist einfach total eingeschlagen, dieses Konzept, dass man halt, also Airbnb-Vermietung ist ja nichts Neues. Nur die Art und Weise, wie ich das dann halt für mich nutze, um mir einen gewissen Lifestyle zu kreieren, schon. Ne? Weil es gibt viele Leute, die professionelle Airbnb-Vermietung betreiben, aber dass man sagt, ich baue mir verschiedene Homebases international auf und verdiene damit Geld und muss selber halt keine Miete mehr zahlen, obwohl ich irgendwie in einer krassen Villa mit Pool und sowas wohne, weil nach ein paar Monaten habe ich halt die Mietkosten, die ich dort zahle pro Jahr, schon drin und kann dann für mich entscheiden, verdiene ich jetzt erstmal weiter Geld oder lebe ich einfach den Rest des Jahres gratis in einer krassen Bude. Ne?
Wie viele Buden sind das inzwischen? Also wie viele eigene Airbnbs hast du jetzt sozusagen?
7. Ich hatte zwischenzeitlich auch ein paar mehr, habe aber dann einige als Joint Ventures gehabt, habe hinterher auch welche in Lateinamerika abgetreten und ich habe auch hinterher entschieden, einfach, dass ich das Ganze so ein bisschen runtergraden möchte, weil ganz zu Beginn dachte ich halt, ich glaube, ich mache irgendwie 50 oder 100 Airbnbs und mache dann ein riesen Imperium raus und sowas. Aber mit der Zeit relativieren sich eben zum einen so ziemlich alle Dinge im Leben. Ne? Und als ich dann eben angefangen habe, diesen Kurs zu verkaufen, habe ich eben auch gesehen, dass zum einen habe ich halt irgendwie, wie soll ich sagen, es macht mir Spaß, Leuten Dinge zu erklären. Ich bin gut darin, Dinge zu erklären und eröffne gerne Leuten Möglichkeiten. Und neben so einem Online-Kurs gibt es natürlich dann auch eine Community und viel Support. Und ich hatte zu Beginn halt gesagt, man kann seine eigene Zeit nicht skalieren. Und wenn das einfach zielführender für mich ist, sowohl finanziell, also klar, das kann ich ja auch besser skalieren, wenn ich jetzt ein Format an Kurs automatisiert verkaufe, dann ist das hinterher weniger Arbeit und lukrativer, als wenn ich jetzt noch ein Airbnb und noch ein Airbnb aufbaue, dass ich dann halt erstmal finden muss, dass ich einrichten muss und sowas. Der Aufwand ist zwar nicht so groß, aber alles bringt ja trotzdem auch einen minimalen fortlaufenden Aufwand mit sich. Und dann wird das Ganze größer und irgendwann kann einem das auch über den Kopf wachsen. Und deshalb habe ich für mich halt entschieden, dass ich mich mehr eben auf die Online-Komponente des Ganzen beschränke, oder was heißt beschränke, konzentriere. Weil das für mich einfach so der Enabler ist. Und man muss da ja auch sehen, die Leute, die dann halt das Ganze von einem lernen, die haben ja auch andere Ausgangsmöglichkeiten. Ich mache das Ganze ja jetzt seit 5 Jahren, die ganze Online-Unternehmergeschichte, so dass man mit der Zeit eben auch aufgrund dessen, dass man sich eine Community aufgebaut hat, eine gewisse Verpflichtung diesen Leuten gegenüber verspürt, so dass man dann halt ja, gewisse Zeit eben auch nur für andere Dinge aufbringen kann. Ja.
Mhm. Darauf aufbauen vielleicht nochmal so die Frage, ich glaube, du kannst jetzt ja von dir tatsächlich reinen Gewissens behaupten, dass du eine sehr, sehr gute finanzielle Freiheit dir durch das aufgebaut hast, was in den letzten 5 Jahren so passiert ist. Du bist jetzt Mitte 30, das ist etwas, wo andere ihr Leben lang vielleicht nachstreben, manche träumen davon, manche haben es vielleicht auch wirklich als Ziel und so weiter und so fort. Und dann fragt man sich ja irgendwann wahrscheinlich, okay, ich bin jetzt finanziell frei. Was kommt jetzt? Also was kommt jetzt? Das ist für mich so eine spannende Frage an der Stelle. So, worauf fokussiert man sich, wenn man quasi sich schon an einen Punkt begeben hat in relativ jungem Alter, wo andere nie hinkommen?
Das ist eine Frage, die man sich regelmäßig immer wieder neu stellt und auch immer regelmäßig wieder auch zu neuen Antworten kommt. Ähnlich eigentlich, wie wenn man noch ganz am Anfang steht, weil man kann sich keine absolute Meinung oder man kann schlecht eine Roadmap auslegen, wenn das Leben halt so unvorhersehbar ist. Ich kann nicht beeinflussen, was für Leute ich treffe was für Artikel ich vielleicht zufällig lese oder was ich für eine Unterhaltung in der U-Bahn zufällig mithöre oder sowas. Es gibt Leute, die können das, die legen so ihre Roadmap aus und können dir ganz klar sagen, da und da sehe ich mich in 5 Jahren und setzen dann die Scheuklappen auf, um halt davon nicht abgelenkt zu werden. Bei mir ist es genau andersrum. Ich kann dir nicht mal sagen, wo ich in 5 Monaten bin, weil das für mich das Ganze so spannend macht. Und wenn ich, guck mal, ich bin ja eher. Guck mal, vor 5 Jahren saß ich noch im Hörsaal und habe halt gerade noch überlegt, meine Uni zu schmeißen. Vor 5 Jahren. Ne? Und in der Zeit habe ich so viel erlebt, war in so vielen Ländern, habe mich zweimal mit zwei komplett unterschiedlichen Businesses, beide Male sehr, sehr gut positioniert, finanziell, aber eben auch marketingtechnisch und sowas. Das heißt, du kannst dich in kürzester Zeit, jederzeit neu erfinden. Und ich möchte offen bleiben für Begegnungen, für Impulse, für Inspiration. Und das kann jeden Tag was anderes sein. Das kann, ich lese zum Beispiel viel, das kann in jedem Buch, auf jeder Seite kann es irgendetwas sein, wo ich denke, so, boah, krass. Der Gedanke, der setzt ja für mich irgendwie gerade alles in einen ganz anderen Kontext und plötzlich, also für mich ist so, die eine Sache, die ich sagen kann, wo ich hin möchte, ist, ich möchte einfach nie aufhören, dazu zu lernen, weil ich einfach denke, dass man einfach niemals fertig ist. Ich engagiere mich viel in sozialen Projekten. Das mache ich nicht nur hier, wo ich wohne, sondern eben auch andernorts. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das für mich auch ein Pfad ist, dem ich mehr nachgehen möchte, nicht nur als Unterstützer, sondern eben auch als Founder. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist unternehmerisches Denken und finanzielle Bildung. Kindern beizubringen. Weil ich habe das Gefühl, also okay, das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber das habe ich auch noch nirgendwo sonst erwähnt, aber ich arbeite an einem Kinderbuch, das halt genau das Kindern beibringen soll. Also, dass man quasi, ich meine, es ist so sehr in Kindern verankert, dass sie für sich selbst auch kreieren und erschaffen wollen. Ne? Und so dieser klassische Lemonade-Stand, den Kinder irgendwie mal aufbauen, so Limonade verkaufen oder als Pfadfinder so von dort zu dort zu gehen und Kekse zu verkaufen für irgendwas, was sie cool finden. Ne? Und ich denke, dass leider im Alter von 6 Jahren so dieser Spirit so ein bisschen gebrochen wird, weil plötzlich bist du in der Schule und dann wird einfach gesagt, hinsetzen, Klappe halten, zuhören. Und dann wird es Individualismus und Kreativität in der Hinsicht einfach nicht mehr gefördert. Und ich denke, dass wenn man den Schritt geht, solche Dinge Kindern nahezubringen, auf eine spielerische Art und Weise, ohne diese Konnotation, die wir in Deutschland haben, Work-Life-Balance, ne? Weil wenn Work gleichzeitig Play ist, dann geht das Hand in Hand und dann ist es halt wirklich einfach nur ein Fördern und Befeuern der Kreativität, die Kinder grundsätzlich haben. Und ich denke, dass daraus unglaublich tolle, spannende Dinge entstehen können. Und mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie die nächsten Elon Musks und Mark Zuckerbergs oder sowas da irgendwie zu züchten oder sowas. Es geht mir nur darum, dass Kinder die Fähigkeit haben, jederzeit ohne Vorannahmen, die uns irgendwie einprogrammiert werden in der Schule, wo es ja wirklich darauf abzielt, dass wir halt jetzt ja einfach nur einen vernünftigen, in Anführungszeichen, vernünftigen Job haben, dass man das dann halt irgendwie ein bisschen entkoppelt, dass man dann halt so ein bisschen zu so diesem Free Spirit einfach beibehält. Vor allen Dingen, weil statistisch gesehen alle Kinder, die heute in die Schule kommen, 90% der Jobs, die man machen werden, die existieren noch gar nicht. Ja, und dann stehen eben auch so Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen und Massenarbeitslosigkeit durch Digitalisierung etc. im Raum. Deshalb, ja, denke ich, dass das ein sehr, sehr großes Projekt werden kann, wo ich ja, mich sehr, sehr drauf freue und mal
Cool.
schaue, was es für Form annimmt.
Sehr cool. Also unterm Strich geht da, glaube ich, sehr cool auch daraus hervor, dass du dich so ein bisschen mehr aufs Geben konzentrieren willst, nachdem du dir jetzt irgendwie 5 Jahre lang auch, ja, die Freiheit aufgebaut hast, etwas zurückgeben zu können. Das finde ich super cool. Ich würde jetzt mal zu unserem letzten obligatorischen Part überleiten. Und zwar machen wir ja mit jedem unserer Gäste sehr gerne das sogenannte Word-Ping-Pong. Das heißt, ich werfe dir jetzt ein paar Begriffe um die Ohren. Und du wirst quasi einfach nur mit einem Wort oder einer kurzen Phrase oder dem, was dir halt dazu ganz als erstes in den Kopf kommt, ganz kurz und knackig einfach antworten mit deiner ersten Assoziation, die du zu dem Wort sozusagen hast.
Oh wow, okay, das wird bestimmt lustig. Okay, ja.
Ready? Okay. Ein bisher unerfüllter Lebenstraum von dir.
Machu Picchu.
Cool. Freiheit.
Jeden Tag leben.
Heimat.
Der Ort, wo meine Seele sich wohlfühlt.
Freundschaft.
That's a tricky one. Loyalität.
Okay. Reichtum.
Im Kopf.
Das Jahr 2030.
Hoffentlich besser als 2020.
Schicksal.
liegt in meiner Hand.
Deine größte Inspirationsquelle.
Eine zukünftige Person von mir, Version von mir.
Cool. Urlaub.
Brauche ich nicht, wenn man Dinge macht, die man sich jeden Tag wünscht.
Und als zu guter Letzt dein persönliches Warum?
Das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Ich denke, das persönliche Warum, da muss ich jetzt einen Satz, da wird ein Satz raus.
Ein
Ich denke,
Satz ist okay.
das persönliche Warum wandelt sich jeden Tag.
Okay,
Ja, geil.
cool. Geil. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schlusssatz. Und ich glaube, damit haben wir unser knackiges, gutes Stündchen auch mit super viel geilem, inspirierenden Content deinerseits gefüllt. Also an der Stelle, Bastian, nochmal tausend Dank für deine Zeit.
Alles
Ich
cool,
glaube,
Dankeschön.
sehr, sehr viele Menschen da draußen,
Super
die das
gerne.
hören werden sich freuen, was sie da gehört haben und werden sicherlich ziemlich viel mitnehmen können. Folgt Bastian Bahrami unbedingt bei Instagram. Office Flucht. Ich finde, einen besseren Namen kann man auch nach dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, für dich wirklich einfach nicht finden. Also allein das ist schon super, super geil. Und
Dankeschön.
ja, also tausend Dank und alles, alles Gute für dich.
Ich kann euch wirklich nur das Gleiche wünschen und finde, ihr habt ein super Konzept hier. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, bin gespannt auf jeden Fall, da regelmäßig ein paar Folgen reinzuhören. Danke, Jungs. Und danke an alle Zuhörer.
Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.